Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Ich begrüße euch alle ganz herzlich heute zum Gottesdienst. Wenn ihr hinten schaut, seht ihr, dass die Konfirmation wieder angefangen hat. Herzlich willkommen, ihr Jungen, bei unserem Gottesdienst. Weiss ich, wie oft dass ihr schon seid gegangen? Vielleicht kommt noch das eine oder andere ein bisschen Spanisch vor da drinnen. Ihr fragt mich einfach, warum macht man das so? Warum ist das so? Wenn die anderen aufstehen, steht ihr auch auf und wenn sie wieder anhocken, hocken sie wieder an. So ist es am einfachsten. Ich lese euch zum Anfang von diesem Gottesdienst drei Sätze vor. Der erste Satz ist: Es war ein strahlender, kalter Tag im April und die Uhren schlugen 13. Zweiter Satz: Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt. Und der dritte Satz: Nenne mich Ismael. Ich weiß nicht, ob ihr einen von diesen Sätzen erkannt habt. Es sind erste Sätze von grossen, bedeutenden literarischen Werken. Und damit ihr jetzt nicht die ganze Gottesdienst darüber nachdenkt, welches das war, sage ich nichts. Das mit den «Die Uhren schlugen 13» ist George Orwell, 1984. Gregor Samsa ist von Franz Kafka, «Die Verwandlung». Und «Nenne mich Ismael» ist der erste Satz von Moby Dick. Ich weiss nicht, wie lange sich die Autoren den Kopf zerbrechen darüber haben, mit welchem Satz dass sie ihr Werk anfangen. Mir fällt das aber schon schwer bei einem E-Mail, aber bei einem ganzen Buch. Der Satz, der sollte ja irgendwie lustig machen auf den zweiten Satz. Er sollte irgendwie ein Thema einführen. Oder sollte er auch nicht schon das Wichtigste auf den Punkt bringen. Und ich habe euch den Satz jetzt mitgebracht, weil wir heute in der Predigt auch einen ersten Satz und noch ein paar mehr werden anschauen. Von einem bedeutenden literarischen Werk, das man mit George Orwell auf jeden Fall aufnehmen kann. Wir schauen ins erste Kapitel vom Markus-Evangelium hinein. Und auch dort hat der erste Satz relativ viel Sprengstoff. Ich möchte zum Anfang noch beten mit uns. Wir danken dir, Vater, dürfen wir uns sammeln und miteinander aus deinem Wort hören. Danke dir, dürfen wir dich anbeten mit den Liedern. Du siehst, warum wir da sind, was uns beschäftigt. Wir bitten dich, hilf du uns jetzt loszulassen, zur Ruhe zu kommen und uns zu sammeln vor dir. Amen.
Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist. Denn sie hat die volle Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Es ruft eine Stimme: In der Wüste bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Was uneben ist, soll grad und was hügelig ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden und alles Fleisch miteinander wird es sehen. Denn des Herrn Mund hat's geredet. Es spricht eine Stimme: Predige. Und ich sprach: Was soll ich predigen? Alles Fleisch ist Gras, und alle seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn des Herrn Odem bläst darein. Ja, Gras ist das Volk. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewig. Zion, du Freudenbotin, steig auf einen hohen Berg. Jerusalem, du Freudenbotin, erhebe deine Stimme mit Macht. Erhebe sie und fürchte dich nicht. Sage den Städten Judas: Siehe, da ist euer Gott. Siehe, da ist der Herr. Er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Siehe, was er gewann, ist bei ihm. Und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinem Arm sammeln und im Bauch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. Das ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Im Buch des Propheten Jesaja heißt es: Ich sende meinen Boten vor dir her, er wird dein Wegbereiter sein. Hört, eine Stimme ruft in der Wüste: Bereitet dem Herrn den Weg, ebnet seine Pfade. Das ging in Erfüllung, als Johannes der Täufer in der Wüste auftrat und die Menschen aufforderte, umzukehren und sich taufen zu lassen, um Vergebung der Sünden zu empfangen. Die ganze Bevölkerung von Judäa und die gesamte Einwohnerschaft Jerusalems kamen zu ihm in die Wüste. Sie bekannten ihre Sünden und ließen sich im Jordan von ihm taufen. Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaar und seine Hüften einen Ledergürtel, und er lebte von Heuschrecken und wildem Honig. Er verkündete: Nach mir kommt einer, der stärker ist als ich. Ich bin es nicht einmal wert, mich zu bücken und ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. In jener Zeit kam auch Jesus aus Nazareth in Galiläa zu Johannes und ließ sich im Jordan von ihm taufen. Als er aus dem Wasser stieg, sah er, wie der Himmel aufriss und der Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herabkam. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Danach wurde Jesus vom Geist gedrängt, in die Wüste hinauszugehen. Dort blieb er 40 Tage und wurde vom Satan versucht. Er war bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm.
Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Es ist ein schlichter und einfacher Satz, den Markus am Anfang dieses Evangeliums stellt. Und ich habe ihn relativ schnell überlesen. Doch wenn man ihn ein bisschen genauer anschaut, und einen Kontext stellt von der Bibel, dann zeigt er, wie viel Sprengkraft das er enthaltet. Im Griechischen fängt er nämlich an mit dem Wort Anfang. Anfang des Evangeliums, so müssen wir es Wort für Wort übersetzen. Und jedem, der das gehört hat damals, ist sofort klar gewesen, dass es nur ein anderes Buch im Alten Testament gibt, das mit dem Wort Anfang beginnt. Es ist das erste Buch der Bibel. Das erste Buch Mose, auch als Genesis bekannt. Und das beginnt mit dem Satz: Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. In Genesis 1,1 fängt etwas ganz Neues an. Und wenn der Markus das Wort Anfang an Anfang stellt, dann beansprucht er, dass er jetzt auch etwas ganz Neues erzählt. Dass auch in seiner Geschichte etwas anfängt, was es vorher nicht hatte. Dann braucht er das Wort Evangelium. Das ist ein Wort, das man heute nicht unbedingt braucht, wo man selten zu jemandem sagt. Evangelion im Griechischen kann man übersetzen als gute Nachricht, Jubelruf, Siegesmeldung, Heilsbotschaft, Freudennachricht. Aber alles greift ein bisschen zu kurz. Am besten umschrieben hat es bis jetzt der Jens Kaldewey. Er schreibt: Evangelium ist eine zukunftsweisende und hoffnungweckende Sondermeldung höchster Bedeutung. Ist immer noch ein bisschen geschwungen, aber es trifft der Kern relativ gut. Was klar wird, bei diesem Evangelium geht es um Freude. Eine Freudennachricht ist da für alle Menschen. Selbstverständlich ist das Wort in der Geschichte missbraucht worden. Der grosse Kaiser Augustus, der erste Kaiser von Rom, hat seine Machtergreifung als Evangelium für alle Völker bezeichnet. Er hat ihnen allen Frieden gebracht, nachdem er sie mit Gewalt unterworfen hat. Das Wort Evangelium steht im ersten Satz. Und ein Ausleger hat es mal beschrieben als eine Leuchtkugel über dem ganzen Bericht von Markus. Und das geht so schnell vergessen, wenn man nachher weiterliest bei Markus. Es geht um eine Freudennachricht. Dann kommt der Name, Jesus. Damals völlig normal, ist heute wie Hans und Jakob ganz häufig gesehen. Christus ist nicht der Nachname von Jesus, obwohl das manche meinen. Christus ist griechisch und bedeutet der Herr und es ist ein Titel. Titel haben wir heute fast keine in unserer Kultur, nur der Doktor und der Pfarrer, wobei wir den Pfarrer eigentlich auch weglassen, finde ich. Es beschreibt ein Amt oder eine Funktion. Im Hebräischen heißt Christus Messias und es meint einfach, es ist ein Mensch, der von Gott ganz fest begleitet wird. Ein Mensch, der Gott an seiner Seite hat und der durch Gott Grosses darf machen. Das alles steckt in einem schlichten ersten Satz. Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Der Sohn Gottes habe ich weggelassen am Schluss. Er ist wahrscheinlich ganz am Anfang mit innen gestanden, hat man später hinzugefügt. Mit dem ersten Satz macht der Markus klar, Achtung, hier geht es um etwas. Jetzt fängt etwas Neues an, eine neue Epoche, eine neue Schöpfung. Jetzt ist eine Zäsur in der bisherigen Weltgeschichte. Eine gute, frohe Botschaft wird verkündet. Und die Botschaft lautet, der Messias ist da und sein Name ist Jesus. Ich finde, es ist ein grossartiger Satz, der mit den Klassikern der Weltliteratur auf jeden Fall mithalten kann. Doch so genial wie der erste Satz ist, desto bescheidener geht es weiter. Denn jetzt würde man doch erwarten, dass es jetzt um den Jesus geht. Aber nein, im zweiten Vers heißt es, im Buch des Propheten Jesaja heißt es, Doppelpunkt. Und das ist wahrscheinlich der Killer, wenn man etwas Spannendes erzählen soll. Ich folge mal mit einem Zitat an von irgendeinem alten Buch. Es ist ein Zitat aus dem Alten Testament. Und der Jesaja war der Prophet, der ganz viel schon über Jesus geschrieben hat. Aber warum? Warum macht der Markus einen Rückgriff aufs AT? Weil er das Alte Testament als Untermauerung braucht. Weil im Alten Testament die Hoffnung drin ist, dass mal ein Retter kommt und weil ohne das AT das Neue Testament nicht verständlich wäre. Das Evangelium steht nicht im luftleeren Raum, sondern auf der Basis vom Bund mit dem Volk Israel, wo im Alten Testament berichtet wird. Er zitiert aus dem Jesaja Kapitel 40. Das ist der Abschnitt, den der Urs vorher vorgelesen hat. Und warum genau dort? Das Jesaja-Buch liest sich über die ersten 39 Kapitel wie eine Schlammschlacht zwischen Gott und Israel. Gott kritisiert sie, droht ihnen Gericht und Strafe an und es gibt richtig Hauen. Und im Kapitel 40 ändert es. Im Kapitel 40 geht es plötzlich nur noch um Liebe, Hoffnung, Zuwendung, Neustart. In dieser Zeit war das Volk im babylonischen Exil, hat alle Hoffnung aufgegeben. Und ab Kapitel 40 geht es um Rückkehr, um Wiedererstarken von Israel. Die Drohbotschaft wird zur Frohbotschaft. Und im Kapitel 40 wird, und das Kapitel 40 zitiert Markus, wo er genau auf den Wandel, der da spielt. Die Zeit vom Alten Bund ist vorbei. Jetzt kommt die Zeit von der Hoffnung. Etwas Neues von da. Das Evangelium von Jesus. Der Themenwechsel im Kapitel 40 ist übrigens so extrem, dass die modernen Theologen der Meinung sind, der zweite Teil vom Buch Jesaja könne gar nicht vom Jesaja sein. Und sie sagen einfach, Kapitel 40 bis 66 stammen von einem anderen Autor. Und es könne nicht sein, dass ein Autor so viel Strophe im ersten Teil hat und so viel Hoffnung im zweiten Teil. Ich sehe das nicht so. Unser Gott vereint beides in sich. In dieser Prophetie von dem Jesaja wird die Ankunft vom Herrn angekündigt. Es wird ein Bote vorausgeschickt, der sagt, dass der Herr jetzt kommt. Es wird beschrieben, dass man den Weg ebnen soll, dass man Kurven begradigen soll und dass man Hügel wegtragen soll, damit der Herr eben hineinlaufen kann. Das ist die antike Fassung von einem roten Teppich aus Rollen. In dieser Zeit war es normal, dass man die Stadt und die Tor erst dann richtig aufgeräumt hat, wenn der König mal vorbeischauen kam. Und wenn babylonische Könige umgereist sind, dann hat man schon mal einen ganzen Hügel auf die Seite geräumt, damit der eben in die Stadt hineinkommen kann. Der Jesaja schreibt von dem Boten, der vorauskommt. Und der Markus identifiziert den Boten. Und er sagt, der hier vorausläuft und ankündigt, der Herr kommt, das ist der Johannes, der Täufer. Eine schrullige Figur, die am Anfang der Evangelien vorkommt. Interessanterweise ist es Markus völlig egal, wer der Vater ist von dem Johannes, wo er aufgewachsen ist und dass selbst seine Geburt ein kleines Wunder war. Für das interessiert sich der Arzt Lukas. Und dort ist das ausführlich beschrieben. Der Markus hingegen springt voll ins Thema. Und er sagt im Vers 4, diese Prophetien gingen in Erfüllung, als Johannes der Täufer in der Wüste auftrat und die Menschen aufforderte, umzukehren und sich taufen zu lassen, um Vergebung der Sünden zu empfangen. Was der Johannes macht, ist grundsätzlich nichts Spezielles. Bei den Juden hat es andauernd so richtige Bußbewegungen gegeben, wo alle haben gesagt, so, jetzt müssen wir mal richtig jüdisch sein, müssen wir alle Gesetze bis zum letzten Tüpfchen einhalten und als Zeichen dafür hören wir auf mit das und das essen, tragen andere Kleider oder was auch immer. Die Juden haben immer wieder so Bußbewegungen erlebt. Denn sie waren der Meinung, dass sie den Messias so könnte herbeibüssen. Die Juden waren der Meinung, wenn wir den richtig leben, wenn wir den wirklich fromm sind, dann kommt Gott zu uns in der Form von Messias. Und das ist ein verbreiteter Irrglaube bis heute. Man muss zuerst brav werden, bevor sich Gott für einen interessiert. Das stimmt überhaupt nicht. Ich behaupte sogar das Gegenteil. Wenn man ein bisschen in die Bibel umschaut, vor allem in den Berichten von Jesus, Jesus hat sich vor allem für die Vaganten interessiert. Für die Lausbuben und für die, die nicht unbedingt viel von ihm wollen wissen im ersten Moment. Die Juden sind so weit gegangen, dass sie gesagt haben, wir müssen jährlich und täglich immer wieder Buße tun. Und man hat dann vom Joch der Buße geredet. Es war wie eine Belastung auf den Menschen. Sind wir jetzt endlich genug gut, damit der Messias kommt? Und der Johannes, der Täufer, der kritisiert die Haltung und sagt, das ist völlig für nichts, was sie machen. In seiner Verkündigung tauschen Heil und Buß den Platz. Der Johannes sagt, sie sollen nicht Buß tun, um das Heil herbeizuführen, sondern sie sollen Buß tun, weil das Heil unmittelbar bevorsteht. Man kann es mit einem Bild erklären. Am Morgen macht man die Fensterläden auf, weil die Sonne aufgegangen ist. Und man macht die Fensterläden auf, damit die Sonne jetzt endlich aufgeht. Denn die Sonne geht auf, egal was die mit euren Fensterläden machen. Doch der Johannes sagt, die Sonne ist da. Macht die Fensterläden auf und läutet ihr das Licht rein. Und um die Haltung zu zeigen, damit die Menschen ein äußerliches Zeichen geben können, wir wollen bereit sind, wir wollen glauben, hat es getauft. Und damals hat man nicht so getauft wie wir heute, mit ein paar Tropfen Wasser, sondern dann hat man sie so richtig in einen Fluss gestellt und einen ist ganz abgedrückt, bis sie ganz unter Wasser begraben waren und hat sie dann wieder rausgeholt. Man hat sie nicht so lange drungen gelassen, wie sie Angst hatten. Und dann sagt ihr, diese Taufe, die soll dazu führen, dass dir Vergebung von den Sünden bekommen. Es ist klar, die Taufe hat nicht Vergebung bewirkt. Das ist erst durch das Kreuz von Jesus passiert. Doch die Taufe hat die Menschen darauf vorbereitet, die Vergebung zu bekommen. Und Theologen sagen, die Taufe war eine Vorbereitungstaufe für all die, die bereit sind, den Messias und die Vergebung zu empfangen. Man kann das vielleicht vergleichen mit Leuten, die ein Kreuz tragen. Oder die sonst irgendwie ein Zeichen haben, uns ist der Glaube wichtig. So ähnlich kann man sich das vorstellen. Doch die Taufe hat eine andere Dimension. Und ich habe es vorher umschrieben, man tut die Leute runtertauchen, bis das Wasser ganz begraben hat. Denn in der Bibel ist die Taufe immer vergleichbar mit einem Begräbnis. Es stirbt etwas. Es stirbt das Böse im Mensch. Es stirbt der Teil des Menschen, der will, Böses tun will. Und raus kommt der Teil, der Gutes tun will. Der will glauben. Und Israel hat geglaubt, dass ihr Durchzug durchs Rote Meer wie eine Taufe war. Sie waren in Ägypten, dann hat Gott das Meer geteilt und sie laufen durchs Wasser, verleihen die Knechtschaft von der Sklaverei und werden neu zum Volk Gottes. Sie sterben der Sklaverei und sie leben in der Freiheit. Das zweite Mal ist das Volk Israel durch ein Gewässer, nämlich durch den Jordan, wo sie dann ins verheißene Land kommen. Und der Jordan, der fließt bis heute an der Grenze von Israel und Jordanien von minus 200 auf minus 400 runter. Er endet im Toten Meer. Und der Jordan kann man nicht wirklich als Fluss bezeichnen, er ist eher ein Rinnsal geworden heute. Und die Region, wo er fließt, nennt die Bibel Wüste. Das ist schon seltsam. Du willst Leute taufen, du musst sie ganz untertauchen und du machst das in der Wüste, wo es nicht unbedingt viel Wasser hat. Und darum gibt es auch Hinweise an diesen Orten, dass sie nur an einem bestimmten Ort am Jordan taufen konnten, wo es nur dort noch genug Wasser hatte. Der Johannes, der ruft die Leute in die Wüste. Das ist nicht unbedingt der ideale Ort, wenn man eine grosse Volksbewegung möchte gründen. Und doch ist genau das passiert. Wüste heisst im Griechischen übrigens Eremos. Und von dort leitet sich das deutsche Wort Eremit ab, was wir brauchen als Einsiedler. Der Johannes war ein Einsiedler. Er hat allein in der Wüste gelebt. Und dort auch von Predigen. Und die zwei, die vorbei sind, haben es gehört. Haben es weiterverzählt. Dann sind drei gekommen. Die haben es weiterverzählt. Denn eigentlich ist mit der Wüste allein. Und darum gilt die Wüste als ein Ort von intensiven Begegnungen mit Gott. Ja, im Hebräischen ist es noch schöner. Im Hebräischen heisst die Wüste Midbar. Und das Wort Sprechen heisst Medaber. Aber da im Hebräischen keine Vokale geschrieben werden, sehen beide Wörter genau gleich aus. Sprechen und Wüste kann man im Hebräischen nicht unterscheiden. Denn die Wüste ist der Ort, wo Gott spricht. Und das kennen wir bis heute, dass Menschen die Stille suchen, die Ruhe suchen, das Handy daheim lassen, wo in der Stille sie auf Gott hören wollen. Der Jordan mitten in der Wüste, in der Stille. Ein symbolträchtiger Fluss, ein Grenzfluss, wo Israel dadurch ist geschritten für ins verheißene Land. Aus jüdischer Sicht ist das, was Johannes hier macht, sehr brisant. Denn Johannes badet die Leute nicht einfach irgendwo, sondern er tauft sie in diesem wichtigen Fluss, in diesem Grenzfluss, wo einen Übergang darstellt vom Alten ins Neue. Und so ist den Juden ziemlich schnell klar geworden, an diesem Johannes ist etwas speziell. Der will uns in eine neue Zeitepoche führen. Der will sich einreihen in die Reihe der ganz grossen Propheten. Von einem Daniel, von einem Jesaja und von einem Jeremia. Und darum hat die Bewegung so hohe Wellen geschlagen. Der Markus schreibt, ich würde mal sagen, ein bisschen hochgegriffen, die gesamte Bevölkerung von Juda und Jerusalem sei gekommen. Das ist wahrscheinlich nicht numerisch gemeint, sondern aus allen Bevölkerungsschichten sind sie gekommen. Tempeldiener, Priester, Schriftgelehrte, aber auch Bettler und mausarme Pächter auf dem Land. Sie alle sind gekommen und viele haben die Taufe in Anspruch genommen. Die Bewegung, die Johannes ausgelöst hat, ist so gross geworden, dass sogar außerbiblische Quellen darüber schreiben. Der Flavius Josephus, die wichtigste schriftliche Quelle über das 1. Jahrhundert, schreibt, dass der König Herodes Antipas Angst hat bekommen vor dem Johannes. Und er hat gewusst, der Johannes muss nur ein Wort sagen und die ganze Menschenmenge stürmt auf Jerusalem und macht den Palast kaputt. Und wahrscheinlich ist das mit der Grund, warum das Johannes der Täufer später im Gefängnis ist gehockt. Das zeigt aber auch die Stimmung im Land damals. Da ist einer in der Wüste und predigt von Umkehr und die Leute kommen scharenweise. Die Menschen damals haben Gott gesucht. Sie haben Begegnungen mit ihrem Schöpfer gesucht. Sie haben Hunger und Durst gehabt nach dem Übernatürlichen. Und der Johannes hat ihren Durst gestillt. Der Johannes war aber wirklich eine skurrile Persönlichkeit. In einem Satz beschreibt ihn Markus. Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaar und um seine Hüften einen Ledergurt und lebte von Heuschrecken und wildem Honig. Also wenn man heute so gekleidet würde rumlaufen, dann würde man auch ziemlich schnell verhaftet werden. Heuschrecken und Honig sind inzwischen auch bei uns als Lebensmittel anerkannt. Aber Kamelhaar und Ledergurt, ja gut. Aber das hat alles eine Bedeutung. Es ist nicht ein Zufall, dass der Markus das schreibt. Kamelhaar war ganz typisch für die Mäntel, die die Propheten getragen haben im Alten Testament. Und es hat einen Prophet gegeben, der hatte einen überdimensionierten Gürtel gehabt, so dass man es sofort von weitem erkannt hat. Und das war der Prophet Elia. Honig ist die Nahrung der Gottgeweihten im Alten Testament und ein Symbol für die Fürsorge von Gott. Und Heugümper hat es überall gegeben. Das, was uns hier Markus beschreibt, ist also ein Abbild von einem alttestamentlichen Prophet. Und Parallelen zum Elia sind sehr auffallend. Jetzt gibt es mit dem Elia ein grosses Problem. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt. Der Elia ist gemäss dem alttestamentlichen Bericht nie gestorben. Der ist nämlich in einem Wagen aus Feuer in den Himmel entführt worden. So berichtet es der Elisa, sein Nachfolger. Er ist der Einzige, der das hat können gesehen hat. Ob wir ihm das glauben oder nicht, spielt jetzt keine Rolle. Die Juden damals, die haben es geglaubt. Und darum haben die Juden darauf gewartet, dass der Elia wieder oben runterkommt. Wenn ja der aus dem Feuerwagen in den Himmel geht und nicht stirbt, dann muss ja der noch leben. Also der muss noch mal kommen, der noch irgendeinen Job zu erledigen. Und im letzten Buch vom Alten Testament, auf jedem Buch Maleachi, dort lesen wir: Siehe, ich will euch senden den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Der große und schreckliche Tag des Herrn, das meint einfach der Tag, wo Gott Gericht haltet und sein Reich aufbaut. Aber der Elia wird kommen als Bote, als Ankündigung. Und auf das haben die Juden hunderte Jahre lang gewartet. Und immer, wenn wieder irgendeine Bußbewegung ist gekommen, haben sie sich überlegt, ist das jetzt der Elia? Ist das jetzt der Messias? Aber bis jetzt ist es nie gewesen. Aber der Johannes, der macht mit seiner Bekleidung und seiner Ernährung klar, dass er in Anspruch stellt, genau der Elia zu sein. Von einem Elia würde man erwarten, dass er gleich ist, wie der gegangen ist. Eine charismatische Führungspersönlichkeit. Der alte Elia hat sich mit den Königen angelegt. Er hat zum Beispiel am König Ahab mehrfach Kritik geäußert, sagen wir es jetzt mal so. Aber der Elia war auch der, der mit sehr viel Gewalt gegen die Anbeten von anderen Götzen ist vorgegangen. Und wir können dir erwarten, wenn der Elia wiederkommt, dann hast du es richtig. Aber der Johannes ist ganz anders. Der Johannes nutzt seine Macht und seinen Einfluss nicht für sich. Heute würde das jeder machen. Doch der Johannes hat eine ganz komische Botschaft. Er sagt nämlich, nach mir kommt einer, der stärker ist als ich. Ich bin es nicht einmal wert, mich zu bücken und ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Auch das muss man wieder im jüdischen Kontext verstehen. Ein jüdischer Rabbi hat seine Schüler gehabt. Und die Schüler mussten alles machen für den Rabbi. Essen bringen, waschen, kochen, das Haus putzen. Nur etwas haben sie nicht dürfen. Die Schuhe abziehen. Nie hat ein jüdischer Sklave oder ein Schüler an einem anderen Juden dürfen die Schuhe abziehen. Das hat also so erniedrigend und entwürdigend gegolten, dass man für das nur ausländische Sklaven benutzt hat. Und wenn jetzt Johannes sagt, ich bin nicht einmal für das würdig, dann stellt er sich ganz in die unterste Schublade, die er überhaupt kann. Er macht einen ganz klaren Verweis. Nach mir kommt einer, der ist noch wichtiger. Nach mir kommt einer. Nach mir kommt einer. Was heisst das, nach mir? Man kann es temporal verstehen und sagen, wenn ich dann fertig bin, also zeitlich. Aber ich kann es auch so verstehen, hinter mir läuft einer noch, der ist grösser als ich. Weil Johannes hat ja ganz viele Leute gehabt, die ihn als Vorbild gesehen und ihm nachgelaufen sind wegen dem. Und ich kann es so verstehen, derjenige, der Johannes von ihm redet, der kommt von seinen Nachfolgern. Das muss einer von denen sein, wo er selber getauft hat. Und das ist wahrscheinlich der einzige Grund, warum sich Jesus beim Johannes ist getauft. Damit er nach ihm kommt. Und somit der Johannes recht hat mit seiner Aussage. Der nach ihm kommt, ist ganz anders. Der Johannes sagt, ich habe euch mit Wasser getauft. Er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Man könnte auch sagen, der Johannes hat nur eine Symbolik gemacht. Aber der Jesus, der nach ihm ist gekommen, der hat es richtig gemacht. Und die Taufe im Heiligen Geist ist natürlich eine Hinwendung auf Pfingsten hin. Doch noch viel weiter. Die Taufe mit dem Heiligen Geist war nicht eine einmalige Sache an diesem Pfingsten, sondern wiederholt sich bis heute immer und immer wieder. Wenn wir heute taufen, dann sagen wir eigentlich auch, wir taufen nur mit Wasser. Und wir taufen auf den Namen von Jesus, auf den Namen von Gott und auf den Namen vom Heiligen Geist. Aber das, was wirklich entscheidend ist, ist, dass Jesus mittauft. Und dass sein Geist auf die Menschen kommt, die wir taufen. Und darum könnten auch wir eigentlich genau gleich wie Johannes sagen, wir taufen nur mit Wasser. Aber wir sind angewiesen darauf, dass Jesus seinen Anteil leistet. Das sind die ersten paar Versen von dem Markus-Evangelium. Es ist fast ein bisschen abgedroschen, in knappen Worten gestaltet. Aber sie machen ganz klar, um was es am Markus geht. Der Jesus, der ist wichtig. Sogar ein Johannes, der so mächtig und einflussreich war, ist weniger wichtig. Der Markus stellt die Ankunft von Jesus in einer Linie mit der Schöpfungserzählung und beschreibt sie in den stärksten Worten, die das Griechische damals hergegeben hat. Der Markus interessiert sich nicht für Kindheitsgeschichten, weder von Jesus noch von Johannes. Aber in den ersten Zeilen weist er seine Leser darauf hin, um was es ihm geht. Um den Jesus. Auf den sollt ihr schauen. Schaut nicht auf alles dringend dumm, sondern schaut auf Jesus. Und das Wirken vom Täufer zeigt ganz schön, wie das aussehen kann. Und ich denke, von diesem Täufer können wir als Christen und als Kirche noch sehr viel lernen. Der Johannes hat in seiner Hand gehabt, eine Revolution anzufangen. Aber er hat es nicht gemacht. Macht und Ruhm hat er nicht für seinen eigenen Nutzen missbraucht. Und auch das soll ein Christ nicht machen. Sie soll es machen wie der Johannes, der zurücktritt. Der Johannes tritt zurück und sagt, es geht nicht um mich. Sie sollen nicht mich anschauen, sondern schauen den an, der nach mir kommt. Schauen auf den Jesus. Der Johannes hätte eine riesen Sekte gründen können, indem er die Menschen an seine Person bindet. Aber genau das hat er nicht gemacht. Er hat die Menschen an Christus gebunden und gesagt, lauft dem nach. Schaut, was der euch sagen will. Und das ist so wichtig. Die Kirche soll die Leute nicht an die Kirche binden. Die Pfarrer sollen die Leute nicht an sich binden. Sondern wir wollen, dass jeder selbstständig sich auch bei Jesus verankert. Am Ende des Tages kommt es nicht darauf an, ob ihr Kirche bist oder ob der Pfarrer sympathisch war, sondern ob du eine Beziehung zu Jesus hast. Alles, was wir machen, ist immer geringer als das, was Jesus macht. Johannes beschreibt es mit dem Bild vom Wasser und vom Heiligen Geist. Und so sind auch wir Christen darauf angewiesen, dass Gott seinen Anteil leistet. Man kann noch so lange predigen. Wenn Gott das Herz nicht anspricht, dann ist alles verhallt. Der Johannes hat niemand überzeugt. Er hat niemand überschnurrt. Er hat nie manipuliert. Er hat nur gesagt, was er glaubt. Er hat bezeugt, so sagt man dem. Und hat nicht überzeugt. Und das ist eine der wichtigsten Aufgaben, die wir Christen heute haben. Probiert nicht, die Leute zu überschnurren, dass sie endlich glauben. Erzählt einfach, warum ihr glaubt und was euch Hoffnung gibt. Tut einfach bezeugen und vertraut darauf, dass Jesus sein Teil macht. Und so finde ich, geben uns die ersten paar Versen von diesem Buch eine grosse Hoffnung. Sie geben uns eine Aufgabe. Aber sie machen auch klar, dass es nicht in unserer Hand liegt, was am Schluss wirklich rauskommt.